aktuelle Themen aus der Biologie und was uns so umtreibt. Und dann haben wir ein paar tolle Paper gelesen, da wollten wir kurz drüber reden. Und da geht es darum, dass es einen neuen Gesetzentwurf gibt zur Änderung des Tierschutzgesetzes.
Und zwar bin ich ja als alter Neurobiologe, finde ich das ja immer total spannend, wenn man sich Sachen im Gehirn angucken kann, ne?
Und zwar geht es da um Taubheit, eine genetische Form der Taubheit und einer Gentherapie, die jetzt zum ersten Mal in den Menschen gebracht wurde. Und da geht es wieder um unsere Lieblingstiere, die haben wir schon öfter hier besprochen, und zwar um die Oktopusse, um die Kraken und Tintenfische.
Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, in dem wir über brandheiße Biologie und eben manchmal auch darüber sprechen, dass man für diese tollen Erkenntnisse in der Biologie auch Tierversuche braucht, reden. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling aus Münster. Hallo Roman.
Hallo Johannes.
Roman ist promovierter Neurobiologe und arbeitet für Tierversuche Verstehen. Ich bin Johannes Beckers, ich bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich und in der Lehre tätig an der TU München im Fach Genetik. Roman, in der Folge heute haben wir gesagt, wollten wir mal wieder ein Thema Schlaglicht aufgreifen, aktuelle Themen aus der Biologie und was uns so umtreibt. Und dann haben wir ein paar tolle Paper gelesen, da wollten wir kurz drüber reden.
Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz. Johannes, du hast uns gerade wieder so nett vorgestellt. Das machen wir ja
Ja.
jedes Mal am Anfang. Und vielleicht stört es den einen oder die andere auch schon, die regelmäßig zuhören. Aber wir haben gesagt, wir wollen das jetzt heute explizit noch mal machen, weil ich habe heute Morgen mal in unsere Klickstatistiken und Hörstatistiken geguckt. Und es sieht so aus, als wenn gerade doch eine ganze Menge neuer Zuhörerinnen und Zuhörer dazukommen. Und die wollten wir jetzt einfach nochmal abholen. Und vielleicht kennen die auch unsere Schlaglichter noch nicht. Um das nochmal ganz kurz zu erklären, es geht darum, dass wir ja eigentlich thematisch bezogene Folgen meistens haben oder Gäste und die wir da dann interviewen zu einem bestimmten Thema. Heute wollen wir aber sozusagen Aktualität haben. Das heißt, wir wollen über Dinge sprechen, die aktuell gerade passieren. Und aktuell gerade ist, der Transparenz halber, heute ist Donnerstag, der 7. März und die Folge kommt aber erst in der darauf folgenden Woche dienstags raus. Das heißt, wir sind immer natürlich leicht zeitversetzt. Das hat einfach technische Gründe natürlich, wann wir wie wo aufzeichnen können. Das muss dann ja auch noch bearbeitet werden und so weiter. Und genau, deswegen sind wir nicht live drauf, aber heute erstaunlich nah dran.
Genau. Ja, und es gibt halt ein Thema, das hat uns vor allen Dingen jetzt in der zweiten Februarhälfte doch sehr, sehr, sehr beschäftigt. Viele von uns jedenfalls, die mit Tierversuchen betraut sind. Und da geht es darum, dass es einen neuen Gesetzentwurf gibt zur Änderung des Tierschutzgesetzes. Und das hat doch für einige Verwunderung im, naja, in unseren Reihen in der Forschung geführt. Wo soll man da einsteigen,
Ja,
Roman?
vielleicht muss man da ein bisschen ausholen,
Ja, hol mal aus.
weil das Tierschutzgesetz ist ja von 1972 und ist aber natürlich heute nicht mehr so, wie es 1972 war, sondern es wird ja laufend geändert an allen Ecken und Enden. Und das Tierschutzgesetz hat natürlich auch nicht nur mit Tierversuchen zu tun, sondern das ist ja ein allgemeines Tierschutzgesetz, also es geht allgemein um Tiere. Wir haben auch schon ein paar Folgen gemacht, wo wir immer mal wieder einzelne Sachen daraus uns angeschaut haben und diskutiert haben, gerade in der ersten Staffel, in den früheren Folgen. Da gerne auch noch mal vorbeischauen, also die sind alle sozusagen auch heute noch gut hörbar und haben selten an Aktualität verloren. Aber diese Runde der Änderung des Tierschutzgesetzes, die jetzt ansteht sozusagen, die geht zurück unter anderem auf den Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Und das Gesetz, dieser Gesetzentwurf kommt jetzt aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, das ja für das Thema Tierschutz ressortmäßig zuständig ist. Und es soll da eigentlich überhaupt gar nicht um Tierversuche gehen, weil die letzte Runde der Änderung des Tierschutzgesetzes, die betraf eigentlich vor allem eben den Bereich Tierversuche und die Paragraphen, die dafür relevant sind. Und jetzt sollte es eigentlich um Landwirtschaft und Heimtiere gehen, vor allem. Aber es sind eben jetzt doch ein paar Sachen drin, die auch Forschende betreffen.
Ja, und zwar ganz extrem. Viele von uns sehen das ja wirklich so als eine existenzielle Bedrohung der tierexperimentellen Forschung in Deutschland, wenn das so kommt, wie das in diesem Referentenentwurf jetzt drinsteht. Und du meinst also, die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass das auch die Wissenschaft betrifft, was sie da geschrieben haben. Also ich bin da etwas skeptisch. Also
Naja,
ich.
da, also das weiß ich natürlich nicht. Das weiß man natürlich nie. Da ist, also wenn man die Frage nicht beantworten kann, weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist, die zu stellen. Aber grundsätzlich, die anderen, der größte Teil der Dinge, die da drinstehen, betrifft ja, was weiß ich, Landwirtschaft und Haustiere, ne? Also es geht zum Beispiel um die Anbindehaltung von Kühen oder das Kopieren von Schwänzen bei Schweinen oder um Qualzuchten von Haustieren, ne? Also
Ja, genau, ja.
Möpse und Nacktkatzen und solche Sachen. Da soll es eigentlich drum gehen. Aber es geht eben auch, und das ist ja hier, glaube ich, der Kasus Knaxus, den du ansprichst, um die Strafbarkeit vom Töten von Wirbeltieren, ne?
Genau, da sind wir bei dem Thema der vernünftige Grund, Paragraph 1, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Genau, und konkret Paragraph 17, wenn man das nämlich doch tut, wer ein Tier ohne vernünftigen Grund tötet, kann eben mit Strafe bedroht werden. Das ist genau der Paragraph, der jetzt auch verändert werden soll.
Genau, das ist einer der Paragraphen, wo man sich in der Wissenschaft halt besonders bedroht fühlt. Und zwar soll das Strafmaß für das wiederholte Töten von Tieren ohne vernünftigen Grund sehr hochgesetzt werden. Und die Problematik dabei ist ja, dass der vernünftige Grund kein genau definierter Rechtsbegriff ist,
Richtig.
sodass, wenn in der Wissenschaft Tiere getötet werden müssen, weil sie beispielsweise nicht die entsprechenden Merkmale haben, die wir brauchen. Aus züchterischen Gründen entstehen solche Tiere. Dann ist es fraglich, ob das Töten dieser Tiere dann tatsächlich aus einem vernünftigen Grund erfolgt oder nicht. Und das Problem, das jetzt natürlich entsteht, ist, dass aufgrund dieser Unsicherheit zu befürchten steht, dass unsere Tierhäuser volllaufen werden mit Tieren, weil wir sie nicht mehr mit gutem
Töten dürfen.
Gewissen, töten können.
Ja, genau. Also dieses Problem existiert ja aber natürlich vorher auch schon. So, das ist ja nicht neu. Das haben wir ja auch in einer Folge schon ausführlich diskutiert. Johannes, hast du die Folge gerade parat, welche das war, dass wir unsere
Ja,
Hörerinnen und
das
Hörer darauf
war in der
verweisen können?
Season 2, Episode 6. Die war am 7. Februar 2023. Wann ist es vernünftig, ein Tier zu töten? Da hatten wir schon mal darüber gesprochen und das solltet ihr, wenn ihr mit dem Podcast hier fertig seid, solltet ihr unbedingt euch den nochmal anhören.
Ja, genau. Also an dieser Stelle die Empfehlung dafür, damit man vielleicht die Problematik ein bisschen versteht. Was sich aber ja jetzt nochmal durch diesen neuen Entwurf verändert, ist also gar nicht die Problematik an sich, sondern der Umgang damit, wenn tatsächlich diese Strafe droht, ne? Das
Richtig,
Strafmaß wird
genau.
erhöht. Und das ist ja jetzt eine Situation, wo man sagt, hallo, wir weisen seit Jahren aus der Wissenschaft sozusagen darauf hin, dass es da ein Problem gibt. Da gibt es auch viele, viele Publikationen mittlerweile zu, viele schlaue Juristen, die das analysiert haben, dieses Problem. Und es gibt aber sozusagen keine gesetzgeberische Regelung, die jetzt klar sagt, ja, das und das muss gemacht werden, dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite. Also es
Genau.
gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit in der Frage und die wird aber jetzt durch den neuen Entwurf nicht adressiert, sondern sie bleibt weiter eine Rechtsunsicherheit, aber stattdessen wird das Strafmaß erhöht, ne? Das ist
Ja, genau,
sozusagen
ja.
die Situation, vor der man steht und wo jetzt, das hast du gerade gesagt, viele, mit denen du gesprochen hast, das geht mir ähnlich, viele, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, also wenn das so kommt, dann wird hier keiner mehr das Risiko eingehen, Tiere zu halten oder geschweige denn Tiere zu töten und dann haben wir ein massives Problem.
Genau. Und ich meine, die Situation ist ja nun besonders paradox, weil wir natürlich ja einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Wir machen ja Forschung, die finanziert wird durch den Staat oder durch die Europäische Union. Das heißt, wir haben einen Auftrag, für die Gesundheit des Menschen zu forschen und für die Weiterentwicklung der Wissenschaft zu forschen. Und gleichzeitig kommen wir, wenn wir das tun und wofür wir dann auch die Gelder vom Staat kriegen, kommen wir in eine Situation, wo wir rechtsunsicher sind und nicht wissen, ob das, was wir tun, uns möglicherweise ins Gefängnis bringt. Und das, finde ich, kann ja irgendwie nicht sein. Das ist ja eine sehr paradoxe Situation.
Total, ja.
Und ich denke, da muss wirklich was passieren, damit da klare Verhältnisse geschaffen werden.
Ja, also ich persönlich empfinde das wirklich als ein vor allem dramatisches Signal, ne? Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein gewolltes Signal ist oder nicht. Das ist auch ganz egal. Letztendlich ist es ein Signal, was so ankommt. Der Empfänger der Botschaft entscheidet ja darüber, wie die Botschaft ist. Ist ja in der Kommunikation so. Und die Botschaft, die da ankommt, ist so ein bisschen, ja, eigentlich, wir machen euch das Leben jetzt nicht leichter, sondern eher schwerer. Und ja, das, also so richtig Wertschätzung oder Unterstützung vom Gesetzgeber, scheint da nicht zu kommen von der Regierung irgendwie, ne?
Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, wir müssen uns wirklich überlegen, wollen wir in Deutschland noch biomedizinische Forschung haben, die auch Tierexperimente durchführt, oder wollen wir es nicht? Also das muss man einfach mal ganz klar klären. Und dann kann man die Wissenschaftler nicht in so einem unsicheren Raum lassen, wo sie befürchten müssen, verklagt zu werden für Dinge, die sie in einem gesellschaftlichen Auftrag eigentlich tun. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also das ist eine sehr, sehr unbefriedigende Situation. Und natürlich kann man sich entscheiden zu sagen, wir machen keine tierexperimentelle Forschung mehr in Deutschland, das ist okay. Aber dann bitte auch die Konsequenzen tragen und nicht dann das Ganze ins Ausland verlagern und dort machen lassen, ohne dann Einfluss zu haben darauf, wie diese Tierexperimente ablaufen. Also das fände ich, ist ja auch keine Lösung.
Genau, und vielleicht können wir an dieser Stelle jetzt auch nochmal sagen, warum das jetzt sozusagen so akut war, das
Ja.
Thema, und dich und andere beschäftigt hat. Also es ist so, dass das ja ein Referentenentwurf ist, und das steht im Gesetzgebungsverfahren in Deutschland ganz am Anfang. Also ein
Ja.
Ministerium schlägt ein Gesetz vor, und das ist jetzt sozusagen der Prozess, in dem es gerade ist. Und dann gibt es ganz oft erstmal eine Verbändeanhörung. Das heißt,
Genau.
Verbände, Vereine, die von den Gesetzesänderungen möglicherweise betroffen sind, können dazu Stellung nehmen und das an das entsprechende Ministerium schicken. Und diese Verbändeanhörung, die hatte jetzt eine Deadline bis zum 1. März. Und deswegen sind
Genau.
gerade, ist das Thema gerade so ein bisschen virulent, und haben halt viele, viele Verbände, gerade aus der Wissenschaft, sich auch geäußert. Also ich weiß von mindestens 14 Stellungnahmen, die da beim BMEL wahrscheinlich eingegangen sind.
Ja. Ja, also das war schon faszinierend so in der
Ja.
zweiten Februarhälfte, wie sich da wirklich alle zusammengetan haben und das erkannt haben, was da für eine Problematik entsteht und wirklich man sich zusammengetan hat über wirklich alle Institutionen hinweg und sich koordiniert hat und dann in so einer gemeinsamen Aktion Stellungnahmen verfasst hat, die dann an das Ministerium gingen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die auch Gehör finden. Und dass man die berücksichtigt oder dass man zumindest klar erkennt, was wirklich in diesem Gesetzesvorschlag drinsteht. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass das teilweise noch gar nicht so umrissen ist, welche Bedrohung da auf uns zukommt.
Ja, und ich glaube vor allem auch, ich meine, diese Verbändeanhörung trifft ja jetzt nicht nur auf die Wissenschaft irgendwie, sondern auch die, ja, Bauernverbände, Heimtierzüchter und Halter und was auch immer. Die durften sich auch und konnten sich ja auch alle äußern zu dem Thema. Ich bin mir sicher, dass die Bauern, die ja gerade sowieso mächtig auf Zinne sind,
Ja.
da auch ihre Stellungnahmen zu abgegeben haben,
Ja.
was bestimmte Sachen angeht, die da drin stehen. Da bin ich nicht genau im Thema, weiß ich
Da
nicht
bin ich auch
genau.
nicht informiert. Ich meine, das ist auch, also kann das verstehen, aber es ist natürlich auch nicht das, wo ich mich jetzt engagiere. Also bei uns geht es natürlich ganz klar um die Wissenschaft und die Überzeugung, dass wir eben die Tierversuche noch brauchen, wenn wir biomedizinische Forschung machen wollen. Darum geht es halt bei mir.
Genau. Und wie das jetzt sozusagen weitergeht, wäre dann, dass dieser Entwurf entweder unverändert oder eben aufgrund der Rückmeldungen, die da jetzt gekommen sind, auch gegebenenfalls verändert, dann ins Kabinett geht, also in die Runde der Ministerien, der Ministerinnen und Minister und des Bundes mit dem Bundeskanzler. Und aus dem Kabinett geht dann ein Kabinettsentwurf. Das ist dann sozusagen das nächste öffentliche Dokument, was man dann zu sehen bekommen wird. Der geht dann in den Bundestag, und der Bundestag muss dann über dieses Gesetz beraten. Das funktioniert meistens so, dass das irgendwie im Bundestag erstmal in der ersten Lesung vorgelesen wird, oder ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich vorgelesen wird. Es das heißt einfach erste Lesung.
Ja.
Und dann wird das üblicherweise an Ausschüsse delegiert, die der Bundestag hat. Und dann geht es wieder in den Bundestag, und dann gibt es noch eine zweite Lesung und eventuell auch noch eine dritte Lesung. Und dann kommt das eventuell in den Bundesrat, wobei ich gar nicht weiß, ob das in diesem Falle auch in den Bundesrat geht oder nicht. Das müsste ich noch mal rausfinden. Aber das ist eigentlich so das übliche Prozedere in Deutschland
Ja.
beim
Ja, auf jeden
Gesetzgebungsverfahren.
Fall werden wir das weiter verfolgen und dieses Thema des vernünftigen Grunds zum Töten von Tieren in wissenschaftlichen Versuchen, das wird uns sicherlich noch weiter begleiten. Das ist einfach ein sehr konfliktträchtiges Thema im Augenblick, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Und also auch vielleicht noch ein paar Hintergründe und Details. Also wie gesagt, uns beschäftigt das Thema ja schon lange bei Tierversuch, verstehen auch. Und wir haben dazu diverse, ja, Factsheets und Materialien zusammengetragen, die sich auch auf unserer Homepage finden. Ich meine, dass wir einiges davon in der früheren Folge zum Thema vernünftiger Grund auch verlinkt haben, aber ein paar Sachen können wir hier sicherlich auch nochmal in die Shownotes packen, dass man vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu kriegt, was da bislang so schon diskutiert wurde und wie so der Stand der Debatte da eigentlich ist.
Genau. Ja, und auch nochmal, um das nochmal klar zu sagen, es gibt natürlich auch klare Regelungen, was passiert, bevor wir ein Tier töten, das also überzählig ist. Nochmal ganz klar, dazu gehört natürlich eine vernünftige Planung, die berücksichtigt, dass so wenig solcher Tiere überhaupt entstehen, die getötet werden müssen. Dazu gehört, dass man prüft, ob die Tiere vielleicht auch anderen Verwendungszwecken noch zugefügt werden können. Also es gibt da schon sowas wie eine Kaskadenregelung, die vorab geht, wo man eben seine Gewissenhaftigkeit während der Arbeit und während des Züchtens der Tiere tatsächlich auch dokumentiert.
Ja,
Nur dass
klar.
jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass da wahllos Tiere irgendwie getötet werden, so ist es ja nun auch nicht.
Nee, genau. Und es gibt auch ja seit einiger Zeit eine Statistik darüber. Haben wir hier auch schon drüber gesprochen, wenn wir über die Tierversuchszahlen sprechen. Und daran kann man relativ deutlich sehen, dass die Zahl dieser Tiere, die halt gezüchtet, nicht verwendet und dann getötet wurden, auch deutlich zurückgegangen ist in den letzten paar Jahren.
Genau. Ja, also die Zahlen sind transparent, da wird auch nichts verheimlicht. Also insofern tun wir eigentlich alles, um hier für Transparenz irgendwie zu sorgen.
Genau, und wir bleiben für euch da draußen natürlich gerne am Thema dran. Und falls es nochmal wieder akut wird oder falls sich da irgendwas tut, werden wir da hier natürlich auch wieder drüber sprechen. Darum unbedingt abonnieren, Glocke drücken oder was man auch immer in eurem Podcast-Endgerät drücken muss, damit ihr da am Ball
Genau,
bleibt.
genau. Hast du nicht auch gesagt, man kann uns jetzt bei YouTube irgendwie hören?
Ja.
Das muss ich mir auch nochmal anschauen, weil da bin ich ja irgendwie öfter unterwegs. Das ist natürlich super. Schaue ich
Ja,
mir
klar.
an.
Ist halt ohne Video, ne? Aber geht auch bei YouTube. Genau.
Wunderbar, super. Okay, Roman, sollen wir uns mal mit ein paar brandheißen neuen Erkenntnissen aus der Biologie befassen? Hast du
Ja,
da Bock drauf?
habe ich auf jeden Fall und ich bin auch schon ganz gespannt, was du da mitgebracht hast.
Haben wir denn nicht auch einen Jingle für die brandheiße Biologie?
Auf jeden Fall.
Jingle ab.
Brandheiß. Aus der Biologie.
Okay, Roman, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Das eine ist näher an der Anwendung, näher an der Klinik und das andere ist komplett Grundlagenforschung. Soll ich mal mit einem anfangen, mit einem Paper, das ich gesehen habe und das ich sehr interessant fand?
Ja, fang mal an.
Und zwar geht es da um Taubheit, eine genetische Form der Taubheit
Aha.
und einer Gentherapie, die jetzt zum ersten Mal in den Menschen gebracht wurde.
Okay.
Die Mutation, also du weißt ja, wir haben im Ohr, in der Cochlea, haben wir die sogenannten Haarzellen. Das sind die Zellen, die quasi die akustischen Schwingungen aufnehmen und die
Ja.
wandeln die ja um in elektrische Impulse und senden die ans Gehirn.
Richtig.
Und es gibt eine Mutation in dem Gen Otoferlin.
Ja.
Und diese Mutation, wenn die Homozygot vorhanden ist, dann wird dieses elektrische Signal von den Haarzellen nicht weitergeleitet ans Gehirn. Dieses
Okay.
Otoferlin selbst ist ein membranständiges Protein und sitzt also dann wohl irgendwo da an den Synapsen vermutlich und wird durch Kalzium gesteuert und wenn diese Mutation vorliegt, dann funktioniert der Neurotransmitter oder die Abgabe des Neurotransmitters nicht.
Okay.
Ja? Ich habe erst gedacht, Otoferlin wäre dieser Neurotransmitter selbst, aber es ist wohl irgendwie komplexer, aber so richtig scheint das auch noch nicht verstanden zu sein. Jedenfalls, wenn die Mutation da ist, funktioniert die Neurotransmission von den Haarzellen zu den dahinterliegenden Neuronen nicht
Also
mehr.
sozusagen die Umwandlung des ja, physischen Signals, also der Druckunterschiede, die ja einen Ton ausmachen, in Nervenimpulse, der funktioniert nicht mehr.
Genau, zumindest die Weitergabe dann zu den nächsten Nervenzellen, die hinter den Haarzellen liegen, das funktioniert
Okay.
nicht mehr. Ja? Und es hat irgendwas damit zu tun, dass die Neurotransmitter dann nicht mehr richtig abgegeben werden. So, und da gab es jetzt seit längerer Zeit Versuche, dieses defekte Gen zu ersetzen. Das waren Versuche, die hauptsächlich in Mäusen gemacht wurden, die sehr erfolgreich verlaufen sind. Und jetzt gibt es zum ersten Mal klinische Versuche, Therapien, die gemacht werden bei Kindern, die mit dieser Mutation homozygot geboren werden, die also komplett taub sind. Und das Problem dabei ist, wenn du die Taubheit in den ersten Lebensjahren hast, bis zum fünften, sechsten Lebensjahr, dann entwickelt sich die Sprache nicht. Also sie können dann einfach, auch wenn sie später wieder hören können, also nach dem sechsten Lebensjahr, können sie einfach Sprache nicht mehr entwickeln. Sie können nicht sprechen. Ja? Das muss in dieser kritischen Phase bis zum sechsten Lebensjahr oder so muss das erfolgt sein. Und darum wurden diese klinischen Versuche jetzt auch an jungen Kindern gemacht, im Alter zwischen 1 und 6 Jahren. Das waren nur ganz wenige, bei denen das gemacht wurde. Da wurde dieses Otoferlin-Gen, also in einer Version, wo eben keine Mutation drin ist, über einen adeno-assoziierten Virus eingebracht in die Cochlea. Und tatsächlich stellt man dann bei diesen Kindern eine Hörfähigkeit fest, und zwar über alle Hörfrequenzen hinweg. Und das, finde ich, es ist doch sehr ermutigend, dass das so funktioniert.
Ja,
Finde ich
das
total.
ist. Also ist eigentlich krass, weil es eigentlich klingt es simpel, ne? Also, wenn man sich so ein bisschen mit Molekularbiologie auskennt, denkt man sich so, ja, also ziemlich straightforward, warum sollte das nicht schon viel länger es eigentlich sowas geben? Aber wir wissen ja, dass bei Gentherapien ja ganz, ganz besondere Vorsicht walten gelassen wird und dass das sehr lange dauert, bis dann sowas wirklich aus dem Labor mal tatsächlich in die klinische Anwendung kommt, ne?
Ich kann ja vielleicht noch so über so ein paar Schwierigkeiten, die man da hatte, kann ich ja kurz noch was erzählen. Also in diese adeno-assoziierten Viren, da kriegt man immer nur so ein paar Kilobasen reingepackt. Das ist nicht sehr viel. Also dieses OTOF-Gen ist zum Beispiel 6 kB lang, ja. Und du musst das also zerlegen in 2 Stücke. Das heißt, es gibt also eine Mischung aus adeno-assoziierten Viren. Und das funktioniert wohl. Also man kann das zerlegen in kleinere Stücke und dann einbringen und es funktioniert trotzdem noch. Das war so ein Trick, den sie angewandt haben. Dann das zweite Problem bei adeno-assoziierten Viren ist, dass die häufig eine sehr starke Immunreaktion auslösen. Das haben die aber auch in den Griff gekriegt. Dann hast du natürlich das Problem, es darf nicht überall im Genom integrieren. Du musst gucken, dass das an Stellen integriert im Genom, wo es halt sicher ist.
Ja, klar.
Und ein anderer Trick, den sie noch angewandt haben, ist, dass sie einen Promoter verwendet haben für das gesunde Gen, der nur in den Haarzellen in den Ohren exprimiert wird. Dadurch verhindert man natürlich, dass dieses Gen, das man einbringt, irgendwo in Geweben exprimiert wird, wo man es gar nicht haben will. Das waren so ein paar Sachen, die fand ich ganz interessant. Und eine große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, also jetzt muss man die optimale Dosis und sowas muss man finden. Und bislang hat man das immer nur in einem Ohr gemacht bei den Kindern. Da wird man das versuchen, auch in beiden Ohren natürlich zu machen. Du musst es möglichst früh machen. Und die Frage ist natürlich, wie lange hält diese Wirkung an? Also kann man tatsächlich, hält das Leben lang an oder werden die Gene irgendwann gesilenced? Das sind so Fragen, die sind noch offen.
Ja, klar.
Aber ich fand es super interessant, also wieder eine gentechnische Anwendung. Und ich finde es wirklich erstaunlich, weil, also das ist was ich für meine Vorlesung halt seit über 20 Jahren jetzt verfolge, wie sich die Gentherapie so entwickelt hat und auch so die Akzeptanz der Gentherapie. Und interessant auch noch, also betroffen von dieser Taubheit sind etwa 200.000 Menschen weltweit. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, ich meine, also relativ gesehen ist natürlich ein kleiner Anteil, aber sind natürlich eine Menge Menschen, ne? Klar. Und in Zukunft potenziell ja auch noch weitere. Also.
Und du musst es halt immer früh erwischen, damit die Sprachentwicklung überhaupt noch stattfinden kann. Dann auch ein ganz interessanter Aspekt.
Genau.
Okay,
Okay. Gut,
so,
super.
jetzt
Spannend,
lehne ich mich
spannender
zurück
Einblick.
und lausche dem, was du mitgebracht.
Ja, ich wollte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber was mich halt
Was?
total fasziniert hat, das ist auch eine Methodenentwicklung, tatsächlich auch hier aus Deutschland, aus einem Max-Planck-Institut in Bonn. Und zwar bin ich ja als alter Neurobiologe, finde ich das ja immer total spannend, wenn man sich Sachen im Gehirn angucken kann, ne? Und es geht hier um eine methodische Weiterentwicklung und Sachen im Gehirn angucken. Also das wird jetzt der eine oder andere vielleicht sagen, ja, wieso kenne ich doch? Ich war doch schon mal in einer im MRT irgendwie in der Röhre, da
Ja,
kann man sich
genau,
ja sein
ja.
Gehirn angucken. Braucht man nichts aufschneiden, braucht man keine Drähte reinstecken und was auch immer,
Richtig,
oder
ja.
keine EEG-Kappe, sondern man kann einfach von außen reingucken, ja, durch so Magneten. Und das stimmt auch, das kann man auch, das kann man auch bei Mäusen machen. Es gibt da so, also da kann man sogar Geräte benutzen, die noch viel höhere Auflösung haben, also wirklich sehr kleine Details im Gehirn auch sichtbar machen. Und man
Genau,
kann
ja.
sich da auch tatsächlich auf Funktionen angucken, denn das Gehirn, wenn das arbeitet und in gewissen Bereichen was passiert, dann verbraucht das in den Bereichen halt gerade mehr Sauerstoff als in anderen Bereichen.
Okay, ja.
Oder die Bereiche, die halt ausgeschaltet oder eher inaktiv sind, da ist dann halt nicht so viel Sauerstoff. Und
Ja.
das kann man durch funktionelles MRT auch sichtbar machen, ne? Also man kann so ein bisschen
Okay.
auch gucken, ja, wo ist gerade welche Hirnregion ist gerade wie aktiv. Und so, und damit kann man eine ganze Menge machen in der Forschung. Also da wird auch unheimlich viel gemacht. Und da gibt es auch immer weitere Verbesserungen, ne, mit den Methoden, wie man das aufnimmt. Da ist ja ganz viel
Ja.
Physik auch
Sag mal, ich
dabei.
kenne so Sachen, dass so, dass man so in der MRT-Röhre drin liegt und man kriegt so Bilder gezeigt und schaut dann oder kriegt irgendwelche Musik aufs Ohr oder sowas und dann wird geschaut, welche Hirnregionen sind aktiv. Ist das funktionelles MRT schon?
Genau, ja, das ist auch schon
Okay.
funktionelles MRT. Das geht so weit, dass man, vielleicht kennst du noch dieses alte Spiel Pong, ja, wo man auf den, also so
Ja,
Balken
klar.
hoch und runter und dann geht so ein Tennisball hin und her.
Genau.
Genau, und das kann man tatsächlich mit zwei Personen, die beide in so einem MRT liegen, auch spielen rein durch seine Gedanken. Also
Tolle
sowas
Anwendung. Ich bin fasziniert.
geht mittlerweile, man kann Brain Pong sozusagen spielen durch MRT. Also das heißt, da gibt's eine ganze Menge Sachen. Aber was es halt eben nicht gibt oder was halt die Beschränkung ist, ist einerseits die zeitliche Auflösung. Also man kann immer nur sehr singuläre Ereignisse sich anschauen. Auch da gibt es natürlich mittlerweile technische Verbesserungen, aber nach wie vor ist es doch stark limitiert sozusagen, was die zeitliche Auflösung angeht. Also man kann da nichts irgendwie im Bereich von Millisekunden sich anschauen. Ne? Aber die Nervenzellen arbeiten ja in dem Tempo. Ne? Und auch die räumliche Auflösung ist natürlich limitiert. Also wenn man schon mal so ein Foto gesehen hat aus dem MRT,
Ja.
dann sieht man, also das wird halt, je näher man ranzoomt, das verschwimmt dann irgendwann,
Okay.
weil halt die Pixel- bzw. Voxelgröße ist halt da,
Sind schon recht groß, ja.
ja, die sind halt relativ groß, genau.
Im Millimeterbereich, glaube
Das
ich,
heißt, wenn
oder?
man sich wirklich einzelne Zellen oder gar Moleküle oder was halt sozusagen auf der zellulären und molekularen Ebene da im Gehirn passiert, angucken will, dann muss man halt tatsächlich ins Gehirn rein.
Okay.
Entweder halt mit Elektroden, dass man halt zum Beispiel elektrische Aktivität misst, oder wenn man sich wirklich was Molekulares angucken will, halt mit dem Mikroskop. So,
Okay.
wenn man das jetzt im lebenden Gehirn machen will und nicht in schon, also sozusagen in Gehirnschnitten, also wirklich was schauen will, wie gerade funktionell irgendwas
Ja,
verarbeitet
genau,
wird in einer
ja.
bestimmten Hirnregion, dann braucht man dazu ein Mikroskop, was sozusagen in ein lebendes Tier reinguckt. Und auch das ist
Ja.
jetzt erstmal so nichts Neues.
Okay.
Das gibt es schon lange. Man hat halt dann zum Beispiel ein narkotisiertes Tier, also eine Maus, hat dann da oben so ein kleines Fensterchen im Schädel, was sozusagen bis zum Gehirn geht und kann dann mit dem Mikroskop da reingucken. Ja.
Okay.
Das gibt's wie gesagt auch schon lange. Da kann man sich halt molekulare Vorgänge in den Nervenzellen genau anschauen und so weiter. Ist natürlich dadurch limitiert, dass man nur die äußerste Schicht dann sich angucken kann, weil, ne, ein Mikroskop
Ja.
kann ja nicht durch so Gewebe einfach durchgucken, wenn es nicht durchsichtig ist. Und ein lebendes Gewebe ist halt nicht durchsichtig. Es gibt Methoden, wie man mittlerweile ganze Tiere für Mikroskopie durchsichtig machen kann, aber erst wenn die halt dann schon tot sind.
Ja,
Und
oder, also, oder man hat halt irgendwie fluoreszierende oder leuchtende Substanzen im Organismus, die kann man erstaunlicherweise, also in der Maus zum Beispiel, tatsächlich durch den Körper sehen und orten genau, wo das ist. Das
genau, wenn
geht
das
schon.
selber leuchtet, das ist dieses Biolumineszenz, ne? Genau, das
Ja,
gibt's
genau,
auch,
ja.
das gibt's auch, aber auch da ist die Auflösung dann halt relativ schlecht, weil man dann halt, ne, dieses Photon oder das Licht muss ja irgendwie da aus dem Körper rauskommen und man
Ja,
weiß dann nicht
genau,
mehr ganz
ja.
genau, wo es eigentlich
Aber
ursprünglich
ich
mal
bin immer
herkam.
erstaunt, wie gut das funktioniert, jedenfalls.
Ja, das stimmt.
Aber du hast ja jetzt irgendeine neue Technologie. Was ist denn jetzt
Richtig,
die
genau. Die neue
neuere da?
Technologie ist halt, dass man jetzt mittlerweile also durch Spezialmikroskope erstmal total tief in das Gewebe reingucken kann. Das sind
Also
also zu
ohne selber einzudringen, sondern
genau,
also man
nur
guckt
das Licht dringt ein.
quasi von der Schädeloberfläche aus in das Gehirn rein, ne?
Richtig.
Okay.
Also
Und
das
welche
macht
Technologie ist das? Wie geht das?
Genau, das geht mit Multiphotonenmikroskopen.
Multiphotonenmikroskope.
Und die Technik dahinter, die werde ich jetzt nicht erklären. Erstens, weil die relativ
Da haben wir
kompliziert
keine
ist.
Zeit zu.
Und zweitens haben wir da auch gar keine Zeit zu. Genau, aber mit Multiphotonenmikroskopen kann man relativ tief ins Gewebe reingucken. Und dann hat man aber ja immer noch das Problem, dass man das eigentlich ja nur mit einem Riesenapparat, also eben so einem Mikroskop, so einem Multiphotonenmikroskop.
Ja, das stelle ich mir vor wie so ein Schrank irgendwie.
Ja, im Prinzip ist das auch so, aber man kann das mittlerweile total stark miniaturisieren und dieses Paper,
Okay.
was ich jetzt hier mitgebracht habe, von Ende 2022 ist das schon, die haben ein Mikroskop so weit miniaturisiert, so ein Multiphotonmikroskop, dass man das auf dem Kopf einer Maus draufsetzen kann. Also
Okay.
es ist mini, mini, mini klein und die Maus kann dann damit mehr oder weniger frei rumlaufen. Also
Okay.
zum Beispiel in einem Labyrinth oder in irgendwie anderen Arenen, die man halt in der Verhaltensbiologie so einsetzt, um zu gucken, wie Lernen funktioniert und so weiter,
Okay,
wie
ja.
Orientierung im Raum funktioniert. Und dann können die sozusagen, während die Maus sich frei bewegt, in einem Versuchsaufbau in das Gehirn reingucken. Und zwar in den kompletten Kortex, also die gesamte Großhirnrinde bis unten rein.
Okay.
Und das ist doch wirklich faszinierend, wie man das machen kann. Also das ist sozusagen eine technische Ingenieursmeisterleistung und gleichzeitig biologisch halt auch super relevant. Ich meine, in dem Paper haben die jetzt hauptsächlich die Methode beschrieben, ne, und haben halt gezeigt, dass es halt eben alles geht. Aber da die Anwendungen, die man sich da vorstellen kann, für die Forschung sind natürlich enorm. Also
Ja,
wirklich
klingt interessant.
faszinierend, dass man sozusagen auch in lebendes und ja, aktives Gewebe. Also man kann
Ja.
dann wirklich genau sehen, okay, wenn sich die Maus irgendwie orientiert, dann gehen die und die Nervenzellen an. Wenn das Licht an ist, wenn das Licht aus ist, dann
Okay.
kann man genau sehen. Und da wird dann halt, also der Calcium-Einfluss in die Nervenzellen, der halt ein Korrelat ist dafür, wie die Nervenzellen gerade aktiv sind, das kann man dann wirklich auf Einzelzellebene, kann man sich das anschauen, ne?
Wow,
Das
Wahnsinn, interessant.
ist wirklich
Okay.
krass.
Ja, du bist und bleibst eben doch ein Neurobiologe, ne? Super, ja, interessant. Schaue ich mir auf jeden Fall auch mal an, das Paper.
Packen wir natürlich alles in die Shownotes, ne, dass man sich
Genau.
das angucken kann.
Ja.
Und du hast noch was
Okay.
mitgebracht.
Hast du noch Bock auf noch ein Paper?
Eins habe ich, ja klar.
Einen packen wir noch, oder? Also
Ja.
das erste, was ich hatte, war jetzt klar anwendungsbezogen, aber du weißt ja, ich bin ja Fan der Grundlagenforschung. Denn ohne Grundlagenforschung gibt es keine angewandte klinische Forschung. Und da habe ich ein ganz originelles Paper gefunden. Und da geht es wieder um unsere Lieblingstiere. Die haben wir schon öfter hier besprochen. Und zwar um die Oktopusse, um die Kraken und Tintenfische. Und es geht auch wieder um ein heißes Thema, nämlich es geht um Sex Determination. Also was bislang komplett unklar war, war, wie die Determinierung erfolgt, was Männchen und was Weibchen wird, bei den Tintenfischen und den Kraken. Ne?
Wie funktioniert das bei
Und
uns, wenn du das als Genetiker ganz kurz erklären kannst?
ja, bei uns gibt es ja das X- und das Y-Chromosom, zwei X-Chromosomen, dann bist du ein Weibchen, ein X- und ein Y-Chromosom, dann bist du ein Männchen. Es gibt ja auch andere Formen der Sexdeterminierung, die gar nicht genetisch erfolgt, sondern über Temperatur, in der das Ei quasi gebrütet wird. Das gibt es bei einigen Reptilien, bei einigen Vögeln. Dann
Bei
bei
Insekten ist
die
das doch auch, ne? Bei Bienen ist doch da
bei, wie
irgendwie.
war das noch? Bei Bienen ist es so, die sind entweder diploid oder haploid. Und danach entscheidet sich, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Und noch kurioser finde ich ja den Anemonenfisch. Kennst du, ne?
Ja, der kann zwischendurch von einem Geschlecht ins andere befördert werden,
Richtig, genau. Ich
ne?
wollte jetzt eigentlich aber auf den Film raus. Wie heißt er denn nochmal, der Fisch? Ein
Findet
Fisch
Nemo.
namens Nemo, genau.
Ja.
Der wird quasi als Männchen geboren und wird dann im Laufe des Lebens zum Weibchen. Das fand ich auch ziemlich cool. Fand ich sehr, sehr gendergerecht irgendwie, diese Lösung.
Ja.
Genau. So, und bei den Tintenfischen und den Kraken war das also bislang komplett unbekannt, wie das funktioniert. Jetzt hatte man vor einigen Jahren schon das Genom von diesen Tintenfischen, Oktopussen sequenziert. Das hatte man schon. Problem dabei ist, dass die sehr viele repetitive Sequenzen hatten. Und dann war das sehr schwierig, das Assembly zu machen der einzelnen Chromosomen. Ja, da hast du viele Bruchstücke, aber die dann richtig aneinander zu hängen und zu wissen, hier ist Chromosom 1, Chromosom 2 und so weiter, das war relativ schwierig. Und da gab es jetzt eine Forschungsgruppe, die haben das so gelöst, dass sie halt Long-Sequence-Reads gemacht haben, also lange Sequenzen gelesen haben und die konnten jetzt ein besseres Assembly machen.
Okay.
Und dabei haben die festgestellt, dass es bei den Weibchen ein Chromosom, das Chromosom 17, das gibt es bei denen nur einmal und bei den Männchen gibt es das zweimal. Und dieses Chromosom, dieses Geschlechtschromosom, haben die jetzt Z genannt. Also ZZ sind Männchen und Z0, also Hemizygot für dieses Chromosom 17, das sind dann die Weibchen. Genau, also das haben die bei der Sequenzierung festgestellt und das Interessante dabei ist, dass, ach so, nee, was ich noch sagen wollte ist, weißt du überhaupt, was an Sex so gut ist? Warum haben wir überhaupt Sex?
Ja, die,
Mag man jetzt
die,
an viele Dinge denken, aber
ja.
eigentlich
Geht es
haben
ja darum,
wir.
immer wieder die Chromosomen und die Gene in den Becher zu tun und ordentlich durchzuschütteln und gucken, ob was Cooles Neues rauskommt, ne?
Genau, darum geht es ja eigentlich, um nichts
Ja.
anderes, ne? Also um neue Variabilität oder wie unser Professor Schnepf in Heidelberg, der sagte immer, Variation wird durch Sex erst schön und nicht umgekehrt, wie Sie vielleicht meinen mögen. Das fand ich immer klasse. Den Spruch habe ich mir
Süß.
gemerkt. War ein toller Professor. Genau. Also insofern ist das halt auch von biologischem Interesse zu verstehen, wie diese Sexdeterminierung halt funktioniert. Und das Interessante dabei war jetzt, dass das tatsächlich im Tierreich wohl die älteste Form der genetischen Determinierung des Geschlechts ist. Weil, was man da machen kann, also du hast einerseits die Gruppe der Tintenfische und der Kraken. Da kannst du gucken, bei denen ist das überall so, diese Sexdeterminierung geht über ZZ und Z0, ja. Und dann kannst du eine Outside-Gruppe nehmen, wie zum Beispiel Nautilus, ja, die liegen entwicklungstechnisch liegen die außerhalb dieser Gruppe, ja. Die haben das nicht. Und dann
Okay.
kannst du gucken, wann hat es denn so den gemeinsamen Vorfahren gegeben? Und das sind über 350 Millionen Jahre, dass die sich getrennt haben.
Ja,
Und
krass.
das ist tatsächlich wirklich was Neues, das man jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Also Determinierung des Geschlechts über einen genetischen Faktor, also dieses Chromosom 17, ist mindestens 350 Millionen Jahre alt bei diesen Tieren. Und das ist sehr, sehr alt.
Ja,
Und
das ist
das fand ich
krass.
total faszinierend. Grundlagenforschung wieder. Wie gesagt, wir entdecken neue Dinge, finde ich total super.
Ja, ist ja
Kriege ich jetzt schon
interessant, dass
Gänsehaut.
die, dass, das sind ja Weichtiere, ne? Also sind
Richtig,
die
Mollusken,
sozusagen,
ja.
ja, Mollusken, sind also mit den Schnecken und den Muscheln verwandt.
Richtig, richtig,
Haben,
richtig.
und die haben ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind ja meistens Hermaphroditen. Ne? Das heißt, die haben beide Geschlechter, beziehungsweise eigentlich
Das
kein
sind Zwitter,
besonderes.
genau,
Sind Zwitter, ja.
ja.
Also wenn man so Schnecken zum Beispiel mal gesehen hat, ne, wenn die sich paaren, dann, also da haben beide alles, ne?
Ja.
Sozusagen an Werkzeugen. Und das heißt, da muss ja dann sozusagen gar keine Geschlechtsdeterminierung erfolgen, richtig? Und
Das
da.
war, also ich weiß es jetzt, bei Schnecken hast du mich jetzt wieder überrumpelt,
Ja,
weiß
weiß
ich
ich
nicht.
auch nicht so genau. Müssen wir nochmal
Müssen
genau
wir
nachgucken. Aber
nachlesen.
interessant ist es halt eben, dass es dann bei den Tintenfischen eben doch tatsächlich Männchen und Weibchen gibt und eben nicht diese
Richtig, genau. Ja,
Zwittrigkeit. Das heißt, dazwischen muss dann irgendwo, und alles, was sozusagen evolutionsmäßig schon vorher gab, also die Nesseltiere, also Quallen, Schwämme und anderes Meeresgetier, das hatte dann das wahrscheinlich auch noch nicht. Das heißt, der Mechanismus, der dann da entdeckt wurde, ist ja dann wahrscheinlich einer der ältesten überhaupt, ne, was das angeht.
Genau, ja. Also irgendwas zwischen 350 und 500 Millionen Jahre ist das her, dass es da einen gemeinsamen Vorfahren gibt. Und dann ist in diesem einen Zweig eben diese Art der Determination von Männchen und Weibchen entstanden. Fand ich ganz interessant.
Ja, spannend. Cool.
Genau. Ja, Biologie.
Brandheiß aus der Biologie.
Heiße Sachen. Ja, Roman, das war's dann für heute mal wieder. Es hat Spaß gemacht mit dir. Wir bleiben dran, was die Gesetzgebung angeht und was es Neues aus der Biologie gibt. Wir haben, glaube ich, ein Line-up von ein paar Interviews, die wir demnächst führen wollen. Da
Genau.
verraten wir jetzt aber noch nicht zu so viel drüber, oder? Sollen wir
Nein, nein,
schon was
nein. Aber
anteasern?
wir können nur schon mal anteasern, dass wir ganz, demnächst ganz, ganz tolle Gäste nochmal wieder bei uns in der Sendung haben werden. Und wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, bei Apple, bei Google, bei YouTube, wo auch immer. Liked, gebt uns da Likes und Sternchen, was auch immer ihr da für richtig haltet. Und genau, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter.
Genau.
Dann machen wir für heute den Deckel drauf.
Jawohl, Deckel drauf.
Deckel drauf.
Roman, ich wünsche dir noch frohes Schaffen für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, Dito. Bis dann. Tschüss.